Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung Europa Verlags. Heute wieder mit meinem geschätzten Kollegen Volker Zierke. Volker, guten Morgen.
Hallo.
Und meiner Person Philipp Stein. Liebe Zuhörer, wir wollen heute einmal wieder eintauchen in die Welt des Films, des Kinos, beziehungsweise genauer gesagt in die Welt der bewegten Bilder. Denn wir sprechen über eine Serie, man könnte sagen sogar eine Erfolgsserie aus deutscher Hand, nämlich die Serie Babylon Berlin. Wir hatten es in verschiedenen Episoden bereits angeteasert bzw. angekündigt. Ich glaube zuletzt in unserer Episode zu Peaky Blinders, dass wir auch einmal über Babylon Berlin sprechen würden. Nun hat sich der liebe Volker die aktuelle, könnte man sagen, also die vierte Staffel zu Gemüte geführt. Bei mir ist es, um ehrlich zu sein, schon ein halbes Jährchen her, seit ich sie gesehen habe. Und dennoch wollen wir heute über die vielleicht nicht mehr ganz so aktuelle Serie sprechen und dabei wie immer auch einen tieferen Blick wagen. Also ich denke, es ist dennoch für alle, die Babylon Berlin schon gesehen haben, aber auch für die, die es noch auf ihrer Liste haben, eine interessante Episode. Volker, du hattest dich im Vorgriff sozusagen auf unsere Episode ein wenig vorbereitet hinsichtlich Fragen und Thema. Eine Sache, die wir ja sonst eher nicht pflegen zu tun. Deswegen darf ich gleich mal an dich übergeben mit der Frage, ob wir vielleicht für den geneigten Zuhörer einmal ganz kurz umreißen wollen, worum es sich bei Babylon Berlin ganz generell handelt. Explizit wollen wir ja heute vor allem über die neue, die Staffel 4 sprechen und vor allem auch über den politischen Gehalt, über bestimmte Charaktere, über das historische Setting. Aber vielleicht sprechen wir doch zu Beginn für diejenigen, die sich gar nicht so recht zurechtfinden können mit unserem Thema, über die Serie als solche. Und da würde ich einfach mal ganz frei an dich übergeben wollen.
Ja, du hast gerade noch eben gesagt, dass das nicht mehr so aktuell ist. Das ist insofern nicht richtig. Und deswegen ist es ja doch irgendwie aktuell, als dass diese vierte Staffel nun kostenfrei, sofern man bei Gebührenfernsehen davon ausgehen kann, dass es kostenfrei wäre, was es nicht ist, ansehbar ist. Also in der ARD-Mediathek ist jetzt die vierte Staffel und die aktuellste Staffel damit von Babylon Berlin für jeden ansehbar, der über ein VPN mit deutschen Kennzeichen verfügt. Deswegen kann man das sozusagen auch ruhigen Gewissens tun. Wir werden heute darüber sprechen müssen, ob es denn mit einem ruhigen politischen Gewissen zu tun ist. Als die Serie vor ein paar Jahren gestartet ist, war natürlich der Hype sehr, sehr groß um diese Serie, weil diese Themen für auch für die Rechte sehr, sehr interessant klingen. Es geht Babylon Berlin, kündigt es bereits an, um diese goldenen 20er, je nachdem, ob man das jetzt als golden bezeichnen möchte, die Weimarer Republik. Wir befinden uns
die erste Staffel. 29, ja.
Genau, ich glaube, die erste Staffel fängt 1929 an. Und die letzte Staffel reicht bis ins Jahr 31.
Genau.
Das ist sozusagen die Zeitspanne, die sich abspielt. Das werden dort man kann sagen, die üblichen Klischees bedient. Es wird aber auch, es geht auch komplexer zu über die politischen und auch kulturellen Begebenheiten, die zu dieser Zeit passieren. Das heißt, ein großer Handlungsstrang, eigentlich der Haupthandlungsstrang in der ersten Staffel ist eigentlich eine klassische Krimi-Geschichte. Auch die Buchvorlagen sind eher als Krimis angelegt von einem Kommissar Gereon Rath, gespielt von Volker Bruch, der eigentlich vor diesem Hintergrund des Berlins im Jahr 1929 verschiedene Kriminalfälle zu lösen hat, aber eben
in Köln, muss man sagen, ne?
Er kommt aus Köln.
Er kommt aus Köln, genau. Also er wird sozusagen von der Kölner Polizei nach Berlin.
Genau.
Ja, wird er versetzt? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, er wird versetzt wegen eines Geheimnisses, was nicht irgendwie so richtig aufgelöst ist.
Er hat einen Geheimauftrag, zu verdecken, dass Konrad Adenauer eine Spuchtel ist. Das kann man so sagen.
Ja, das ist tatsächlich so.
Ja. Ja.
Wie alle auch in der Serie schwul sind, aber darüber werden wir noch sprechen.
Ja.
Ja.
Das ist aber eben auch nur ein Teil dieser Geschichte. Das wird dann im Lauf der Serie immer komplexer. Es geht dann viel um die sogenannte Schwarze Reichswehr, also die Aufrüstung des Deutschen Reiches nach dem Ersten Weltkrieg. Versailler Vertrag, man kennt es, hat eben auch ja, historisch belegt sozusagen, sich verschiedene Institutionen darum gekümmert, die Reichswehr wieder auf Vordermann zu bringen. Das wird thematisiert. Es geht um den Kampf zwischen linken und rechten Extremisten in der Republik gegeneinander. Es geht um die Verwicklungen der Reichswehr in ja, rechten Terrorismus oder ja, staatsfeindliche Anwandlungen. Es geht um Kommunisten, es geht um russische Exilanten, die dort einen Plot gegen Stalin sich ausdenken und anführen. Es geht aber auch um, ja, zum Beispiel, später wird ja der Genosse Alfred Nüssen wichtiger, der ja. angelehnt ist an den industriellen Sohn Thyssen,
genau.
Der so ein bisschen extravagant ist, der auch seine eigenen Probleme und Anwandlungen hat. Es geht um die Weltwirtschaftskrise. Später im Jahr 1929 wird ja die Weltwirtschaftskrise auch über Deutschland hereinbrechen. Auch das wird
der Börsenkrach sozusagen.
Genau, wird später wichtiger. Und es werden ganz viele andere Sachen angeschnitten, zum Beispiel diese Filmszene. Es gibt ja diese Staffel, die in diesem Filmmilieu in Babelsberg spielt.
Staffel 3, genau, in den Filmstudios, ja.
Was so ein, ja. immer, wie gesagt, es enthangelt sich an historischen Begebenheiten entlang. Auch dieser Film ist so ein bisschen angelehnt natürlich an die Filme ihrer Zeit. Man könnte da jetzt an Fritz Lang denken oder Metropolis.
Gibt es ja auch Anspielungen drauf.
Genau, sehr, sehr viele Charaktere sind frei erfunden, viele sind angelehnt an reale Persönlichkeiten und ein paar real existierende Persönlichkeiten tauchen auch auf, zum Beispiel, na, also der Gustav Stresemann taucht auf, ja. Aber auch unbekanntere Personen wie eben dieser Kommunistenanwalt Hans Litten.
Ja, genau, und natürlich auch, über den wir heute noch sprechen werden, dann zum Beispiel SA-Führer Stennis. Das wird heute auch Thema genau. sein. Kommen wir vielleicht ganz kurz noch auf ein Detail zu sprechen. Volker, du hast es bereits gesagt, dass man noch mal ganz kurz ausführen kann. Das ist, eine Romanadaption. Du hast es bereits gesagt. Der gute Mann, der das geschrieben hat, könnte man sagen, ist Volker Kutscher. Der hat 1995 mit dem Roman, Kriminalroman Bullenmord sein erstes Buch veröffentlicht. Und dann etwas mehr als zehn Jahre später, nämlich 2008, begonnen mit dem Buch Der nasse Fisch, einen ganzen Gerion-Rath-Zyklus zu schreiben. Also Gerion Rath, du hast es bereits gesagt, ist gewissermaßen die Hauptfigur, wenn man das so sagen will, in Babylon Berlin, also der relativ prominente Ermittler. Und es gibt also einen ganzen Gerion-Rath-Zyklus, das umfasst, ich kann es jetzt hier gerade nicht spontan zählen, ja, ich würde es mal sagen, Pi mal Daumen, ungefähr 10 verschiedene Romane erschienen bei Kiepenheuer und Witsch, wo ja auch beispielsweise Kracht erscheint, also schon ein relativ großer Verlag, dann bei Pieper in München, nochmal eine Ecke größer, würde ich sagen, vom Gefühl her. Und wir haben ja also einen ganzen Zyklus von Büchern, die sich mit Gerion-Rath beschäftigen. Und wie mir eine schlaue, sehr bekannte Internetseite verrät, arbeitet praktisch Volker Kutscher daran, diese Geschichte um Gerion Rath weiterzuführen bis ins Jahr 1938. Mhm. Also die Serie Babylon Berlin hat grundsätzlich, wir befinden uns ja nur in den Jahren 29 bis 31, interessanterweise folgt auch eine relativ kurze Zeitspanne, wenn wir jetzt zum Beispiel an Peaky Blinders denken, wo dann ja teilweise so riesige Sprünge drin sind,
ja.
oder auch andere Serien, finde ich das ganz charmant, dass wir hier nicht sozusagen in einem Schnelldurchlauf irgendwie 10 Jahre abhandeln, um dann am Ende sozusagen möglichst schnell bei dem Zweiten Weltkrieg und den Verbrechen und sowas zu landen, sondern dass man sich hier wirklich auf eine relativ kurze Zeitspanne fokussiert und die dann aber sehr stark ausbaut mit 4 Staffeln. Sprich, die Serie, warum ich das auch sage, die Serie Babylon Berlin kann grundsätzlich auf ein relativ umfangreiches Material zurückgreifen von eben diesem Volker Kutscher, Wobei, das hatten wir ja im Vorfeld auch kurz besprochen, anhand verschiedener Interviews, die geführt wurden, die Drehbuchautoren, der Regisseur und so weiter sich vergleichsweise weit von diesen Romanen entfernt haben. Volker Kutscher sagte selbst, er erkennt viele seiner Figuren wieder, beispielsweise er erkennt seinen Kommissarat grundsätzlich wieder, wobei das eben für die Fernsehserie relativ stark, vor allem was die Charaktere angeht, dann doch abgewandelt wurde. Also wir haben es mit einer relativ freien Interpretation der Romanvorlagen zu tun.
Genau, ja. Ja. Und es ist, wie diesem Interview auch zu entnehmen ist, sehr, sehr viel politischer, wohingegen die gerade die ersten Romane wohl einen sehr, sehr großen Wert auf diesen Kriminalaspekt legen, was ja in der Serie, ja, sag ich mal, ab der ersten Staffel unwichtiger wird. Es gibt zwar immer wieder Kriminalfälle, die dieser Gerion Rath, eben auch da Hauptfigur der Serie wie des Buches, verwickelt ist, aber der Kern ist ja, der Serie ist ja kein, es ist ja keine Krimiserie wie jetzt der Tat oder so, sondern es geht dann schon relativ schnell ins Politische, in so Intrigen, auch in die Berliner Unterwelt und sowas, geht dann sehr, sehr in die Breite, und das ist wohl in den Romanen nicht so angelegt.
Ja, und was halt wirklich interessant ist, du hast bereits in deiner kleinen Eingangseinführung erwähnt, dass diese Serie gehypt wurde, auch unter Rechten, das hast du jetzt gesagt. Ich würde noch ergänzen, dass sie natürlich auch im Mainstream massiv gehypt wurde. Also sie lief ja zuerst, glaube ich, auf Sky, und ist dann immer ein halbes Jahr oder Jahr später, wie du schon gesagt hast, sozusagen ins Mainstream-Fernsehen vorgedrungen, also praktisch die Öffentlich-Rechtlichen. ZDF hat das dann, glaube ich, immer ein halbes Jahr oder Jahr später ausgestrahlt. Das hatte ganz gute Zuschauerzahlen, und es wurde auf jeden Fall im Vorfeld massiv beworben. Also wer hin und wieder mal unterwegs ist im Internet, auf Sky vielleicht, die Bundesliga genießt oder ähnliches, der hat wirklich eine enorme Werbewelle für Babylon Berlin.
Jetzt auch die vierte Staffel wird jetzt wieder an Litfaßsäulen und sowas beworben.
Ja, klar. Aber auch gerade die erste Staffel, also im Vorfeld, bevor es überhaupt ausgestrahlt wurde, da wurde schon auch in der Presse ein massiver Hype drum gemacht. Vor allem auch deswegen, darauf wollte ich nochmal zu sprechen kommen, erstens natürlich klassisch, wir Deutschen können doch Film oder wir Deutschen können doch Serie. Ich meine, Stichwort Konstantin-Film und sowas. Die Deutschen waren ja immer so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich das Wort berühmt verwenden will, dafür diese Komödien anzufertigen. Ja, wenn man hier an meinen Namensvetter Stein denkt und hier Erkan und Stefan und Manta Manta und diese ganze Reihe von lustigen oder semi-lustigen Filmchen, das verbinde ich irgendwie immer so mit deutschen Filmen. Ich weiß, da tue ich natürlich dem deutschen Kino und dem deutschen Serien vielleicht etwas Unrecht. Aber man hat fast so eine Art patriotischen Stolz in der Mainstream-Presse gespürt, dass wir Deutschen jetzt irgendwie so eine Sendung fertiggebracht haben. Und zweitens, und das ist ja aus meiner Sicht doch auch eine Sache, auf die man durchaus stolz sein kann, das Setting, also die Kostüme, wie Berlin aussieht, ganz besonders auch der Einsatz von Sprachen, also von dem Berlinerisch, teilweise von anderen Regionaldialekten, von Jiddisch, was später ja auch nochmal sozusagen wichtiger wird in Staffel 4. Man fühlt sich, ohne zu wissen, wie es war, schon irgendwie sehr authentisch versetzt in die Zeit der sogenannten goldenen 20er. Sowohl was die häusliche Situation angeht, also wir finden ja verschiedene Szenerien vor, gerade auch um die Kommissarin, die später hinzukommt, als, ja, man kann sagen, heimliche Helferin und dann später als Kollegin zeitweise von Gerion Rath, wo ja die ärmlichen häuslichen Verhältnisse gezeigt werden. Wie leben die Menschen damals? Wie stark ist die Armut? Wir haben später, ohne zu spoilern, diese Kindergangs, die in einer sehr, sehr detailreich dargestellt werden, auch die Brutalität des täglichen Lebens. Das finde ich relativ gut gemacht. Ich finde es auch besser gemacht als zum Beispiel in Peaky Blinders, wo das immer so ein bisschen Hollywood-mäßig aufgesetzt wirkt, irgendwie immer so ein bisschen mit so einem Coolness-Faktor. Ja. Diese Ärmlichkeit als irgendwie cooles Accessoire, finde ich es brutaler und deutscher gemacht. Und zusätzlich natürlich, du hast es bereits angesprochen, diese Nachtclub-Szene. Das kommt ja gleich in Staffel 1 mit diesem Mokka Efti, mit diesem Schauplatz ziemlich gut zum Tragen. Und dann natürlich auch nochmal ganz brutal ja, ich glaube, es ist Staffel 4, ne? Wo wir dann diesen Tanzwettbewerb haben, genau, und wo wir Max Rabe haben mit seinem Titelsong sozusagen.
Ja.
Diese Nachtclub-Kultur, die es ja wohl in dieser kurzen Zeit der goldenen 20er in der Weimarer Republik gegeben hat, wo auch der Jazz dann aufkommt, wo es dann die Gegenbewegung auch der Nationalsozialisten gibt. Stichwort Jazz-Tanzen, nee, Swing-Tanzen verboten, gibt es da dieses bekannte Schild und sowas. Ich finde das eigentlich vergleichsweise wenig kitschig ganz gut dargestellt. Es wird im Laufe der Zeit, finde ich, schlechter. Es wird etwas klischeehafter im Laufe der Staffeln. Aber gerade am Anfang finde ich die Atmosphäre der Serie wirklich gut. Und da muss ich sagen, ich will nicht sagen zu Recht gehypt, aber da fand ich eigentlich die Kritiken der Presse, sage ich mal, durchaus berechtigt positiv.
Das stimmt auch. Also man kennt auch immer sehr, sehr gut, wie viel Liebe in Kostüme und Szenerien verwendet wurde, um zum Beispiel abzulesen, wie viel Herzblut allgemein in einer Serie oder einem Film drin ist. Das ist ja für mich als jemand, der sich mit sowas gern beschäftigt, auch mit Uniformen und sowas, immer sehr, sehr schön zu sehen, wenn du dann siehst eben, dass zum Beispiel die Orden, die ein Stennis trägt, die sind korrekt, die werden auch korrekt getragen. Dass darauf geachtet wird, dass zum Beispiel die Art und Weise, wie die Anzüge getragen werden, wo es ja gerade in den 20ern noch sehr penibel darauf eigentlich gedacht war, dass das Hemd überhaupt nicht zu sehen ist, deswegen man diese Dreiteile auch trägt und sowas, dass sowas schon wiedergegeben ist. Oder zum Beispiel so kleine Sachen. Du hast es zum Beispiel bei Game of Thrones, dass die Leute nicht wie im historischen Mittelalter keine Kopfbedeckungen tragen, weil man die Gesichter erkennen soll. Das macht zum Beispiel Babylon Berlin hier nicht. Die Leute tragen alle Kopfbedeckungen, weil man das früher eben getan hat. Also du gehst nicht ohne Hut aus dem Kopf, ohne Hut aus dem Haus. Ja. Es würde auffallen, so wie, hast du irgendwas vergessen? Ja, meinen Hut vergessen, ja. Ist sehr, sehr gut geschildert, genauso wie auch die Szenerien. Du hast ja das Interview auch gelesen, wo es dann auch Kritik daran gab, eben, dass bestimmte Gebäude noch nicht gebaut sind, am Alexanderplatz, der im Intro immer zu sehen ist. Aber das sind Sachen, über die kann man hinwegschauen, würde ich mal sagen, weil man merkt es ja nicht.
Ja, ich glaube auch, dass es bei so einer Serie, ich meine, es geht darum, ein halbwegs korrektes, historisches Feeling, würde man neudeutsch sagen, zu schaffen, dass der Zuschauer sich tatsächlich reinversetzt fühlt in diese Zeit und dass das auch möglichst korrekt ist. Aber es geht am Ende natürlich auch nicht darum, eine möglichst genaue Historiensendung zu machen. Also es ist jetzt keine Dokumentation. Das heißt, wie du sagst, wenn da kleinere historische Fehler drin sind, also beispielsweise solche Gebäudegeschichten, da kann man aus meiner Sicht wirklich drüber hinwegsehen, weil am Ende wird es dann auch für die Macher wirklich zu krass. Also das geht einfach nicht. Interessant ist, fand ich, das wollte ich noch erwähnen, der Hauptdrehbuchautor, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, er heißt irgendwie Tykwer oder sowas. Tykwer. Es war erst seine zweite Produktion. Er hat vorher die Netflix-Serie Sense8 gemacht. Kenne ich nicht, sagt mir nichts. Und ganz interessant, um mal den Satz vorzulesen, er sieht die Serie in der Tradition von erfolgreichen US-amerikanischen Serien wie The Sopranos, The Wire, Mad Men, Breaking Bad, Six Feet Under und Boardwalk Empire, die horizontal erzählte Geschichten ins Fernsehen brachten. Darüber kann man jetzt streiten, ob das tatsächlich in der Tradition dieser Serien steht, zumal das wirklich ein ziemlich breites Spektrum ist und auch ziemlich große Fische. Also wenn ich hier an Sopranos oder Breaking Bad vor allem denke, Boardwalk Empire lasse ich mir vielleicht gefallen, habe ich auch gesehen. Ich weiß nicht, hast du es gesehen?
Ich glaube nur damals die erste Staffel. Ja.
Wie auch immer, jedenfalls ganz interessant. Also man hat da, ist da schon auch mit einem hohen Anspruch rangegangen. Und weil wir es eben hatten, das vielleicht noch hinzugefügt, ARD, Sky und X-Filme haben das zusammen produziert und bezahlt. Und gesendet wurde es zum ersten Mal am 13. Oktober 2017 auf Sky. Ich weiß nicht, weißt du, ob die, die ersten Staffeln auch kostenfrei verfügbar sind? Oder ist
ja, es ist alles
auf ARD. Ist es jetzt ARD. Alles drin? Okay, ja. Perfekt.
Die ersten drei Staffeln waren es schon immer, in Anführungszeichen, eben nach der Erstveröffentlichung und die vierte Staffel eben seit 1. Oktober.
Ich sehe auch gerade, die erste Staffel hat enorm viele Preise auch abgeräumt. Ja. Nicht, dass das jetzt für uns ein besonderes, um ehrlich zu sein, ein besonderes Qualitätsmerkmal ist, denn wir beurteilen das, glaube ich, am besten immer noch selbst. Aber es gibt anscheinend relativ allgemein die Meinung, dass die Serie gut ist. Da sind wir aber schon mittendrin, Volker, in dem ersten Punkt, den du für uns notiert hast, nämlich Urteil über die Qualität der Serie. Ich habe es ja jetzt im Grunde genommen angeschnitten, was das Setting und die ganze Atmosphäre und so angeht. Da sind wir uns also einig, dass das gut ist. Die Frage ist, ist das alles, was zur Qualität beiträgt? Also ich frage einfach mal direkt, was ist deine, jetzt mal ohne irgendwie so viele Punkte und Sterne und so ein Mist, aber was ist denn erstmal dein Qualitätsgesamturteil über die Serie?
Also die Serie ist gut. Die ersten Staffeln sind besser als die letzte, was daran liegt eben, dass es zunehmend politischer wird. Auch darüber werden wir noch sprechen, dass diese politische Schlagseite, also die eher plumpe, die plumpe Versuche, die Polizisten und Akteure, die sich klar auf der demokratischen weimaranischen, sag ich mal, Seite verorten, als positiv darzustellen, während hingegen Nazis und Reaktionäre und konservative Revolutionäre durchweg wenn nicht ganz negativ, dann zumindest als zynisch oder bigott dargestellt werden. Also es gibt dann eben diese Fälle, die Militärs, der führende Person da, eben dieser Generalmajor Segers, die finden die Demokratie scheiße. Das hat ja auch einen historischen Hintergrund. Also das kann man tatsächlich auch so sagen, dass man diese konservativen Militärs die Weimarer Republik eben abgelehnt haben. Aber es mit zunehmender Laufzeit der Serie fällt es schwerer ins Gewicht, dass der Gerion Rath, der im Film ja auch ein Kriegsteilnehmer des Ersten Weltkriegs ist, so eine ganz komische Nibelungentreue zur Weimarer Republik hat, wo es sich nicht ablesen lässt, woher das kommt. Man kann jetzt noch argumentieren, das hat auch der Romanautor in einem Interview getan, dass er selber nicht weiß, was er will. Und es ist auch so, in der Serie handelt er immer wieder widersprüchlich, sagt zum Beispiel nicht gegen seine Polizeikollegen in einem Prozess aus, obwohl das Gewissen, was ihn ja immer umtreibt, ihn eigentlich genötigt hätte. Eine realistischere Zeichnung hätte wahrscheinlich den Gerion Rath aber genauso konservativ machen müssen wie seine Kollegen auch. Ja. Zum Beispiel den Bruno Wolter, der in der ersten Staffel noch eine wichtige Rolle spielt und eben sozusagen dieses Bindeglied von Polizei zur Schwarzen Reichswehr ist. Und das ist halt so ein... Es wird später immer unglaubwürdiger in gewisser Weise, weil die nicht ganz klar ersichtlich ist, warum bestimmte Personen jetzt so demokratisch sind, wie sie sind, weil sogar wenn man jetzt nicht von einer Kollektivschuld ausgeht, muss man doch wirklich sagen, dass es einen Grund hat, warum die Leute in Massen in der Weimarer Republik den politischen Rändern zugetrieben wurden, mehr oder weniger ideologisch, darüber kann man streiten. Aber die Figurenzeichnung ist dann halt sehr, sehr plump. Also, dass man eben versucht, diese Nachtclub-Szene sehr, sehr divers und sehr hip darzustellen. Dann sind dann eben Schwarze, die da mittanzen. Es sind Homos, die da vollkommen normal dann in der Berliner Nachtclub-Szene rumtanzen und Schlimmeres veranstalten. Und es wird dann aber alles innerhalb dieser demokratischen Polizeikaste sozusagen akzeptiert. Es ist normal, wenn nicht total in Ordnung, was es historisch wahrscheinlich nicht gewesen wäre, sogar in diesen Kreisen. Und während hingegen die Gegenspieler eben alle als komplett zurückgebliebene Reaktionäre dargestellt werden, die aber selber dann eben im Verlauf der Serie auch das Problem haben, dass sie dann doch gegen die eigenen Überzeugungen handeln, dass die eigentlich gar keine Überzeugung haben, dass der nicht nur die Macht anstreben und aber in Wirklichkeit selber Homos sind. Das ist dann.
Also Charakterschweine auch auf Deutsch gesagt. Die
das und du denkst irgendwie, dass dann beim Drehbuchschreiben irgendwann mal in der dritten oder vierten Staffel dann irgendjemand gesagt hat, haha, die Nazis, die essen doch selber Döner. So, ja, und da kommt raus, ja, ach so, es gibt auch Nazis, die schwul sind. Das ist ja total dumm, dass sie dann gegen Schwulenclubs sind. Dann,
ja. Das ist ein bisschen wieder die Parallele auch zu der Besprechung von uns, von der aktuellen Staffel von Peaky Blinders.
Genau.
Die eigentlich im Grunde genommen vergleichsweise unpolitisch ist. Irgendwie so eine lustige Gang, coole Gang, Kriegsszenerie. Und plötzlich kommt dann Oswald Mosley hinzu und plötzlich wird die Serie von einer auf der anderen Minute komplett politisch.
Ja.
Und der Zigeunerbaron, der alle abknallt und irgendwie betrügt und fertig macht, wird plötzlich zum demokratischen Helden gegen den Faschismus.
Ja.
Und man sich dann denkt, warum muss man eine komplette Serie, die bisher relativ gut funktioniert hat, das Filmische mal außen vor gelassen, darüber haben wir ja ausführlich gesprochen, warum muss ich die so zerstören? Und so ein bisschen das Gefühl, da schwenken wir jetzt schon so ein bisschen über, aber ich glaube, es gehört zur Beurteilung der Serie einfach dazu. So ein bisschen das Gefühl hat man hier auch. Es hat schon in der ersten, also man muss fairerweise sagen, es hat ja schon in der ersten Staffel eigentlich angefangen mit dieser Verherrlichung vor allem der Kommunisten.
Ja.
Wir finden da Szenen vor, ohne zu viel zu spoilern, wie im Grunde genommen die Kommunisten, also man muss wirklich sagen, und das ist ja nicht mal, ich meine, wir sind ja jetzt hier beide wirklich nicht die großen Kommunistenfresser, ne? So, dass ich jetzt sofort, als ich das gesehen habe, aus dem Sessel gesprungen bin und den Fernseher zerschlagen habe. Aber es war so, es ist schon lustig, wie du sagst, man hat diese biederen, irgendwo verlogenen, heimlichtuerischen Konservativen und Reaktionäre, so die Republik zerstören wollen und sich halt an der Weimarer Republik stoßen aufgrund der Demokratie und aufgrund des laschen Vorgehens des Versailler Vertrags und so weiter. Also aus irgendwie so einer Art von niederen Gründen die Republik stürzen wollen, die ja durchweg lustigerweise in der Serie auch sehr, sehr gut wegkommt. Also die Weimarer Republik, finde ich, kommt schon, es wird schon als so eine goldene Zwischenzeit zwischen Kaiserreich und Nationalsozialismus irgendwie stilisiert. Es werden Fehler dargestellt, sicher, ist nicht unkritisch. Aber es ist eher unkritisch so in die Richtung, ja, die haben da irgendwie mit den Nazis dann kooperiert und das war irgendwie alles durchsetzt und das war halt blöd. Aber die Grundidee der Weimarer Republik wird halt total abgefeiert. So total die freie Verfassung und all so weiter. Und dann im Gegenzug eben die Darstellung der Kommunisten, die wirklich so unglaublich plump ist. Die Kommunisten, es wird kaum thematisiert, dass die Kommunisten im Grunde genommen eigentlich die Republik ja historisch auch weghaben wollten. Und zwar aus nicht so anderen Gründen wie ihre Gegenspieler. Und das ist im Prinzip, du gehst der Sache auf den Leim. Also du hast eine kommunistische Ärztin, du hast später den Anwalt. Und alle sind nur davon getrieben, die Republik zu retten, beziehungsweise was für die armen Menschen zu tun. Also es ist so, die Kommunisten sind die Retter des armen Menschen in dieser Serie. Und völlig unkritisch, muss ich sagen. Also das beginnt halt schon in Staffel 1. Also diese Schwarz-Weiß-Zeichnung hinsichtlich der politischen Ränder, auch wenn es noch nicht so schlimm ist wie später und man darüber eben noch hinwegsehen kann, beginnt schon in Staffel 1 so eine komplette Einteilung in Gut und Böse. Und das ist eine Sache, die hätte es wirklich nicht gebraucht dafür, dass die Serie gut ist.
Genau, bei der Gegenüberstellung von Wendt mit diesem Kommunistenanwalt Litten fällt das ganz eben deutlich auf. Also Wendt ist sozusagen der zynische rechte Politiker, der letztendlich nur irgendwie an die Macht will, das Volk, das sozusagen ihn ermächtigt. Das ist nur Mittel zum Zweck und im Hintergrund drohen dann eben Vernichtungsfantasien. Aber er ist natürlich auch scheinheilig und verfolgt seine eigenen Werte nicht, was dann in der vierten Staffel gezeigt wird. Und demgegenüber steht sozusagen der Litten, der kommunistische Rechtsanwalt, dem so eine sozusagen eine zweite Ebene fehlt, sondern er ist nur Idealist. Er kämpft nur für die Menschen, für seine Mandanten, dass alles Kommunisten sind oder Demokraten, die, weiß ich nicht.
Halbkommunisten praktisch so.
Ja, dass die Da gibt er sich vollkommen hin, er trägt nie seine Krawatte richtig, weil er so viel arbeitet, er ist die ganze Zeit im Büro, überall im Büro stapeln sich Papiere
und Bücher. Er nimmt kaum Geld.
Genau, weil er die ganze Zeit arbeitet. Es geht übrigens auch um die Rote Hilfe, die natürlich als sehr, sehr positiv dargestellt wird, weil gibt mal Geld für die Armen. Der Staat macht ja nichts, das ist ja schlecht. Und kämpft dann für das Recht und die Verfassung und dass die Unschuldigen vor Gericht das Recht zugesprochen bekommen. Und es gibt da eben keine zusätzliche Ebene, die eben andeutet, dass er eben auch zum Beispiel so handelt, weil er eben geil auf Geld ist oder dass er die ganze Zeit arbeitet, weil er die ganze Zeit auf Koks ist oder dass er eigentlich nur seine hübsche Vorzimmerdame ficken will oder sowas. Das hätte man einfügen können, aber es wird einfach nicht gemacht, sondern es ist einfach nur ein eindimensionaler Idealist. Aber ich glaube auch, dass viele Leute, glaube ich, in der Lage sind, sowas zu durchschauen.
Echt?
In einen realistischen Charakter eher zu durchschauen, wie einer, der es eben nicht ist.
Also Litten hat es wirklich auf die Spitze getrieben.
Ja, das aber zum Beispiel auch dieser Fotograf im Polizeipräsidium. Das ist ja auch ein Schwuler.
Ja, ja.
Und der die ganze Zeit in so Nachtclubs und als Drag Queen und sowas
Der Sänger, ne?
Der auch singt, ja.
Ja, der ist doch, ist er nicht sogar
Er hat ein Lied da in dieser dritten Staffel, glaube ich, am Ende, da ist es.
Ja, aber ich glaube, es ist auch der Sänger der Band, also er singt praktisch das, was
Ach, das, was du meintest, ja.
Woods of Burnham heißen die.
Gut, das kann sein, das weiß
genau, ich nicht. Genau, Popband aus Dresden.
Der die Hauptrolle in dem sehr guten deutschen Film Das Weiße Band spielt übrigens.
Ja, er singt praktisch ein Lied seiner eigenen Musikgruppe.
Mhm.
Also,
ja.
Was aber gut gelungen ist, davon mal ab, aber aus meiner Sicht.
Aber der soll auch irgendwie sehr, sehr positiv, sehr menschlich dargestellt werden. Der sozusagen auch diese Normalisierung von diesem Homokram so als Feigenblatt vorgeschoben wird. Und ich muss halt sagen, ich finde die halt nicht sympathisch. Es wirken alles halt wie so Dullis, die ich in meiner bayerischen Neubausiedlung getroffen habe, die dann so mit so halbgebückten Gang dann durch die Gärten schleichen und sagen, ja, aber bloß niemand wehtun. So sind diese Typen halt. Und demgegenüber hast du halt, Segers, der Generalmajor, wirkt natürlich auch wie ein Spasti, aber der Wendt am Anfang, der wirkt halt wirklich, und das ist ja, glaube ich, auch das Ziel, und ich glaube, das wird auch in den kommenden Staffeln der Serie weiter ausgebaut. Er vereint sozusagen so einen AfD-Typus, des eiskalten Machtausübungs- und Law-and-Order-Typs. Mhm. Und andererseits natürlich diese intellektuelle, sag ich mal, IB-Komponente, indem er zum Beispiel bei so einer Gala-Veranstaltung ganz offen auf die konservative Revolution, auf Ernst Jünger anspielt, die aber natürlich auch dadurch sozusagen für das Publikum in Verruf bringen will. Mhm. Der aber als Person sehr, sehr interessant ist, so an sich. Und der wird aber im weiteren Verlauf der Serie eigentlich konsequent auch in den Schmutz gezogen, deswegen. Aber ich glaube eben, den Leuten kann das auffallen, weil ich glaube, so wie man das auf Twitter immer sieht mit den Memes, da gibt es ja von Wendt dieses bekannte Meme zum Thema Intelligenz in der Politik, wo er eben Jünger zitiert, dass der Wendt zumindest bis zur dritten Staffel schon eine positive Identifizierungsperson für viele Zuschauer gewesen ist, was eben dazu führt, dass an der vierten Staffel konsequent demontiert wird, glaube ich.
Es ist, wo ich dann richtig die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen habe, ich versuche es möglichst spoilerfrei zu halten, ist dann auch die Affäre, die der Wendt dann hat.
Ja.
Das ist so, also als diese Szene kam, da habe ich nur zu meiner Frau gesagt, also geht's einfacher, also das ist so wirklich. Das hättest du schon am Anfang irgendwie auf den Zettel schreiben können, als die Figur eingeführt wird und wo er die Gespräche mit ihr führt.
Ja.
Stichwort Ernst Jünger und sowas.
Ja.
Wir haben jetzt ja auch ziemlich viel Schlechtes gesagt, zusätzlich zum Setting. Also das betrifft ja im Grunde genommen eigentlich die komplette Story, will ich nicht sagen. Also im Grunde genommen, du hast es gesagt, es ist ja keine Kriminalgeschichte im klassischen Sinne mit vielen kleinen Fällen. Wie man es vermutlich am ehesten beschreiben könnte, ist so eine Verschwörungsserie. Also du hast ja in jeder Staffel irgendeine große Verschwörung.
Ja.
Es beginnt am Anfang immer, wir haben die Schwarze Reichswehr, wir haben später das mit dem Diamanten, wir haben Stichwort Russland, dann das mit den Waggons und sowas. Also wir haben immer irgendwie in jeder Staffel eine ganz große Verschwörung, die aufgedeckt werden muss. Und an dieser Verschwörung hangelt sich die Serie lang. Das ist aus meiner Sicht nicht schlimm. Also das tut der Serie keinen Abbruch. Das gibt ihr neben diesen ganzen politischen Geschichten und den vielen kleinen Storys und Details eben den großen Rahmen, zusätzlich zur tatsächlich historischen Bühne. Aber da ist eben, und ich glaube, dafür muss man, und du hast es schon angedeutet, nicht mal rechts sein oder ein Boomer sein oder AfD-Wähler sein. Es ist halt plakativ an vielen Stellen. Es ist wirklich plakativ. Ja,
stumpf,
und, ja, stumpf ist das richtige Wort. Die Frage ist halt, und da würde ich nochmal einhaken, meinst du tatsächlich, dass das in irgendeiner Weise dem durchschnittlichen deutschen Zuschauer dieser Serie auffällt? Weil du eben sagtest, diese eindimensionale Figur des Anwalts müsste eigentlich, so habe ich es zumindest verstanden, eigentlich auch dem Durchschnittszuschauer als irgendwie überzeichnet auffallen oder als zu kritiklos dargestellt.
Ich kann es natürlich nicht sagen, weil ich in so ein Normie-Hirn nicht reinschauen kann, aber wenn ich jetzt überlege, dann finde ich keine der Personen sympathisch und auch nicht die Personen, die instinktiv als sympathisch gezeichnet werden, eben diesen Gräf, den Fotografen, den Homo-Fotografen, der Gereon Rath ist natürlich die Identifikationsfigur für den Normie-Zuschauer, weil er die Hauptperson ist, aber der wirkt, der weiß nicht, was er selber will, der handelt die ganze Zeit widersprüchlich, hat auch offensichtlich psychische Probleme und dann hast du halt die Charlotte Ritter, die auch, ja, sagen wir eher windig gezeichnet wird, wo die einfach keine klare Motivation erkennen lassen. Mhm. Kann natürlich sein, dass es dem Normie überhaupt nicht auffällt, dass er sagt, ja, die Charlotte Ritter, das ist eine komplett starke Frau, die kämpft sich von unten nach oben in einer patriarchalen Gesellschaft. Das ist ja total toll. Aber ich sehe halt nicht, wie das auch bei Normies an Glaubwürdigkeit gewinnt. Gerade bei Normies, die auch in der Lage sind, sag ich mal, auf eine zweite Ebene zu blicken und nicht nur die äußere Rahmenhandlung sozusagen einfach abspeichern. Wenn man natürlich irgendwie ein 15-jähriger Binge-Watcher ist, der einfach nur irgendwas schaut, dann ist es natürlich eh hinlänglich. Das ist aber auch egal, was gezeigt wird, glaube ich.
Es gab übrigens so eine Kritik, durchaus, ich habe jetzt parallel noch mal ein bisschen geschaut, in der Mainstream-Presse auch zur ersten Staffel, da ging es weniger explizit um die Politik, aber da ging es so ein bisschen um die Schablonen. Das ist eine Rezension von 2018 aus der Welt von Peter Hurt, sagt mir jetzt nichts, glücklicherweise. Aber der schreibt, man weiß nicht, ob das nicht doch eine Parodie ist. Alle sehen so aus, wie im internationalen Klischeegesetz festgelegt. Revolutionäre tragen Leninmütze und Spitzbart, subalterne Russen sind Klone von Dolph Lundgren, Politiker sind aus Georg Großbildern gefräst und der Pornoregisseur ist eine Schlachthofversion von Fritz Lang. Man will sie alle abstauben, so stumpf, filmpudrig wird hier knallchargiert. Ja, also hier geht es eher so ein bisschen um das, was wir eher positiv dargestellt haben. Aber es gab
wohl... Er spricht schon, glaube ich, einen Punkt an, den wir auch mit meinen, eben, dass wirklich alle so dargestellt werden, wie man es von einer Serie beim ARD erwarten würde. Dass eben die weibliche Hauptperson, dass die sozusagen im feministischen Kampf gegen das Patriarchat in der Gesellschaft der Weimarer Republik eben ist, dass es ja total toll ist, dass man den Kaiser jetzt los ist. Das heißt, alle können sich emanzipieren und das alte System ist weg. Aber da gibt es natürlich noch die alten Rückstände von früher und natürlich dann auch diese neuen Rechten. So, und das ist eben stumpf, was eben, glaube ich, auch vielen auffallen würde.
Dann beantworte mir mal folgende schwierige Frage, Volker.
Riddle me this.
Ja. Frage ist wie folgt. Wenn man das alles subsumiert und einen roten Strich unten drunter macht, was wir jetzt gesagt haben, bleibt, um ehrlich zu sein, wenig Positives übrig. Wenn man mit einem gewissen Blick auf eine Serie schaut, wenn man jetzt nicht der Durchschnittszuschauer ist, der einfach nur abends bei 3 Bier nach der Arbeit sich berieseln lassen will, sondern vielleicht, und das meine ich nicht negativ, das, für sowas sind so Serien am Ende halt eben auch gemacht, das darf man nicht vergessen, nicht für einen Filmkritiker. Wenn man mit einem gewissen Blick auf so eine Serie schaut, zum Beispiel um sie in einem Podcast zu besprechen oder in einer Rezension, dann bleibt für uns relativ wenig Positives übrig, weil, wir haben es jetzt schon genannt, es sind relativ klischeehafte Figuren, es gibt eine politische Handlung, die zum Himmel stinkt und so weiter. Und dennoch habe ich die Serie sehr gerne geschaut.
Ja.
Warum?
Weil die Interpretation nicht das Ausschlaggebende bei einem künstlerischen Werk ist. Also eine Serie ist ja nicht gut oder schlecht, nur weil sie sich in die oder die andere Richtung interpretieren lässt. Und das ist ein großes Problem. Auch ich neige ganz stark dazu, Sachen überzuinterpretieren, wo man auch sagen könnte, gut, vielleicht war das gar nicht beabsichtigt oder man kann es auch bewusst ausblenden, weil die meisten Leute werden es auch bewusst ausblenden oder unbewusst ausblenden, je nachdem. Wenn ich jetzt mir ein Ministry-Album anhöre, die bekannte Linksextremisten sind, Industrial Band, dann schmälert die Tatsache, dass die Linksextreme Texte haben, nicht den Musikgenuss. Mhm. Kann sein, dass mich das so auf die Palme bringt. Dass
weil du kein Englisch verstehst, vermutlich.
Genau. danke Google Translate, dass ich das rausfinden konnte. Aber es schmälert nicht den Musikgenuss. Und genauso gut kann man eine Serie natürlich auch einfach gut finden, weil sie gut unterhält, weil es eine Unterhaltungsserie ist. Es ist kein weiß nicht, wie E-Musik ist, sowas wie eine Mozart-Sinfonie, wo du dich reinsetzt und das ist wirklich intellektuelle Musik, wo der Normalbürger sagt, da schlafe ich aber ein, es unterhält mich nicht. Ja, dafür ist die Musik vielleicht auch nicht angelegt, es soll nicht unterhalten. Kirchenmusik soll auch nicht unterhalten und so eine Serie soll aber unterhalten. Wenn sie das gut tut, dann ist es eine relativ gute Serie. Es gibt einfach nur ein paar Punkte, die einen aufregen, aber ich glaube auch, dass sie den Durchschnittsbürger aufregen, weil dieser Homokram zum Beispiel in der Menge, wie er dargestellt wird, auch den Durchschnittsbürger einfach aufregt, weil er das nicht in Ordnung findet. Du nimmst das so hin.
Ich nehme das so hin, weil ich denke, dass das richtig ist.
Nur ich will ja auch unbedingt mal über Ernst Dünger im Podcast sprechen, weil es genau dasselbe Problem ist. Übrigens von liberaler Seite wie von rechter Seite, dass diese Überinterpretation des Werkes von Ernst Jünger immer dazu führt, dass man den Autoren und seine Bücher scheiße findet. Also zum Beispiel auf den Marmorklippen, das ist so ein Werk, wo es um den Widerstand gegen das Dritte Reich geht. Das ist einfach ein tolles Buch. Da geht es nicht ums Dritte Reich. Du musst es nicht als Widerstandswerk im Dritten Reich interpretieren. Und wenn du das tust, auch bei Tolkien, der das ja immer gesagt hat, er will nicht, dass dieses Buch politisch interpretiert wird, weil das diese ganze Geschichte, diese ganze Magie dahinter vollkommen kaputt macht. Und damit muss man auch.
Ja, ist halt immer schwierig, wenn sich Autoren halt politisch äußern und selber natürlich, aber das ist ein anderes Thema, dann selbst dazu beitragen, dass diese Diskussionen entstehen. Ne? Also, das ist ja nun.
Ja, natürlich.
Aber ich würde dir in der Hinsicht recht geben, dass das vermutlich der Grund ist, warum einen das trotzdem unterhält. Würde aber in dem Punkt widersprechen, dass es sich bei Babylon Berlin halt nicht unbedingt um eine Überinterpretation handelt, wie bei Ernst Jünger beispielsweise, da würde ich dir zustimmen, sondern hier ist es ja einfach so offensichtlich. Also dir springt das ja mit nacktem Arsch ins Gesicht.
Ja.
Also du guckst, das mit diesem, mit dem Kommunistenanwalt ist ja keine Interpretation, weil da irgendwie eine ganz kleine Szene ist, wo man das draus schließen könnte und daran störe ich mich jetzt, sondern es ist ja einfach wirklich himmelschreiend dargestellt.
Ja.
Es kann aber trotzdem unterhalten, das ist so. Und vielleicht ist das auch was, was wir gerade als Rechte auch in den letzten Jahrzehnten gewissermaßen gelernt haben, weil ja eigentlich alles, was oder fast alles, was produziert wird im Mainstream, so ist, dass man auch einen bestimmten Filter entwickelt hat, dass man über gewisse Dinge hinwegsehen kann oder muss sogar, weil man sich sonst theoretisch eigentlich fast gar nichts mehr zu Gemüte führen kann. Ne?
Ja, man muss halt auch sagen, dass diese Serien, die so geschrieben sind, auch immer selber in den inneren Widerspruch geraten. Eben Thema Wendt, dass dann eben das Problem ist, dass diese Person zu cool wirkt, weil die sich eben nicht an diesen moralisch-demokratischen Wertekompass orientiert, wie das sozusagen, egal ob es die Weimarer oder die Bundesrepublikanische Republik sozusagen ist, an dem sie sich orientiert. Ja, viele Leute haben keine Lust, sich von einem Moralkompass diktieren zu lassen, was sie denken. Vielleicht wollen die tatsächlich jemanden wie den Regierungsrat Wendt, der einfach sagt, ja, ist mir aber egal, wir machen das jetzt einfach. Und dann sozusagen mit geradem Rücken dann in das Büro des Polizeipräsidenten marschieren und sagen, hier, pass mal auf, du Wicht, ab jetzt habe ich das Sagen.
Ist übrigens kein neues Phänomen. Es gibt dazu eine unfassbar große Debatte, gab eine unfassbar große Debatte, auch in der Filmkritik, in der Gesellschaft, zu dem 1998 erschienenen Film American History X.
Ja.
der ja als Anti-Nazi-Film konzipiert ist und dazu geführt hat, in den USA eine unfassbare Welle von Neonazis zu produzieren. Oh. Weil, ich meine, die Eingangsszene von American History X ist so unfassbar brutal gestaltet, die sollte jeden normalen Menschen weinend zurücklassen und abschrecken.
Ja.
Was passiert? Es wird zu der ikonischen Szene dieses Films immer wieder aufgegriffen in Parodien, in Comedy-Sendungen der USA. Die war so plakativ, so stumpf gestaltet, dass es fast schon, und das sage ich jetzt wirklich ohne persönliche Sympathien oder irgendwas, zu so einer Art Kultszene wurde. Und auch diese Szene, wie er dann da auf den Knien sitzt mit diesem riesigen Hakenkreuz auf der Brust. Da hat sich irgendein Regisseur gedacht, boah, Glatzkopf, Hakenkreuz, Knarre, Rini-Freundin, da werden wir aber die Jugend mal richtig von den Nazis wegbringen. Und was passiert? Das kommt so cool rüber, ungewollt, dass einfach eine ganze Generation von jungen Leuten sagt, boah, ich will so ein Hakenkreuz-Tattoo. Ja, so absurd das klingen mag. Und das ist ja das, was du meinst. Es ist natürlich jetzt bei sowas wie Babylon Berlin nicht so krass stumpf tatsächlich oder wird nicht diesen Effekt auslösen. Aber Fakt ist, genau wie du sagst, da sitzen dann vielleicht irgendein, ich will gar nicht nur sagen Arbeiter, weil das immer so ein plakatives Bild ist, aber da sitzt irgendwer zu Hause, hat ein Bier in der Hand, guckt sich die Serie mit seiner Frau an und sagt, guck an, der hat recht.
Ja,
ich weiß nicht, warum ich jetzt in Sachsen nachmache, ist vermutlich im Westen ganz genauso. Da sitzt halt jemand auf dem Sofa und sagt, ja, der hat doch recht, was soll das denn? Wenn man das heute so machen würde, dann hätten wir weniger Probleme.
Naja,
und das wird jetzt nicht den typischen Rechten betreffen. Das ist wirklich, wie du sagst, ein ganz interessanter Punkt, dass man da eine Serie, ich will nicht sagen nur schafft deswegen, es wird jetzt keinen expliziten Antifa-Hintergrund haben, aber man schafft eine Serie, baut diese ultra brutal politischen Szenerien ein und erzeugt am Ende mal wieder das Gegenteil.
Das ist unglaublich. Ich glaube nicht mal, dass er sich anhand des politischen Inhalte in der Serie orientiert. Also, dass jemand sagt, ach, guck mal, was der Wendt mit seinem politisch-ideologischen Programm vorhat. Das ist ja auch ganz vernünftig und das würde ich heute auch wieder vielleicht gerne in der Politik umgesetzt sehen. Sondern die sagen sich einfach, der Wendt, der hat Eier, der geht einfach rein und macht einfach und der ist so ein eiskalter Typ, der geht gerade, der trägt immer gute, gut sitzende Anzüge, der hat eine anständige Frisur.
Einen fetten Schmiss.
Genau und der macht das alles und der trickst die alle aus, weil die anderen so blöd sind, weil die sich nur an ihrem moralischen Scheiß aufhängen und dann hast du halt so Dullis wie den Gräf und den Litten, das sind so Leute mit längeren Haaren, sag ich mal, die immer die Krawatte offen tragen, die immer halb gebückt sehen, um zu zeigen, wie locker und überarbeitet es sind, aber der Normalbürger sagt, ja, sind halt so Lullis aus dem Vorgarten, die sich darüber beschweren, dass es morgen wieder nicht regnen soll und dass der Klimawandel mir auf den Sack geht. Und die anderen sagen, ja gut, das ist halt hier übrigens der Oberst Wendt, Ex-Militär, der haut auf den Putz, der greift durch, der lässt sich von den ganzen Arschlöchern nicht einschüchtern. Ne?
Ja,
und das ist, glaube ich, was bei vielen Leuten rüberkommen kann, aber es sind Spekulationen, weil wir es nicht wissen. Ne?
Ja, wir sind da auch mittendrin im letzten Punkt, den du notiert hast, nämlich die Frage, kurz formuliert, sinnvolle Serie für rechte Fragezeichen. Also kann man da sozusagen eine Empfehlung aussprechen oder Es ist schwierig. Also ich glaube, die meisten Menschen sind in der Lage, das zu sehen, ohne dass es sozusagen dazu führt, dass sie sich davon begeistert fühlen. Also so im Sinne von, boah ja, der kommunistische Anwalt, der ist so toll und jetzt werde ich Kommunist oder sowas. Oder die Nazis sind in der Serie so böse mit ihren braunen Uniformen, ich gehe jetzt zur örtlichen Antifa. Also ich glaube, den Effekt wird die Serie nicht erzeugen. Aber es ist natürlich trotzdem wieder ein, ja, ich will den Begriff Machwerk jetzt nicht verwenden, aber es ist leider Gottes dann doch irgendwie wieder typisch deutsches Fernsehen, ne? Also so mit dem Schuldkulthammer auf den Kopf gehauen irgendwie.
Er soll nochmal historisch einordnen, wer sozusagen im Vorgarten des Dritten Reiches welche Rolle eingenommen hat. Und dann sind da eben einerseits die Nazis, die irgendwann die Macht übernehmen, auch die werden ja in der Serie gezeigt. Aber da sind sozusagen die Vorfeldschuldigen in Form von diesem Wendt oder natürlich auch vom Militär, des Konservatives und mit den Nazis so Notpakte eingegangen ist. Während die Kommunisten und die Demokraten, die haben das schon immer gewusst, was bei den Nationalsozialisten zu erwarten ist, was im Dritten Reich zu erwarten ist. die haben sich auch schon immer dagegen gewehrt und wollten das alles gar nicht. Und das ist sozusagen eine Einordnung für den mündigen Bürger der Bundesrepublik. Nichtsdestotrotz finde ich für Rechte, die ja das durchaus durchschauen können, doch eine interessante Serie zum Anschauen, weil es eben auch sich durchaus traut, also die Serie den Blick auf Begebenheiten zu lenken, die wir vielleicht nicht unbedingt mehr auf dem Schirm hatten, zum Beispiel eben den Stennisputsch, die Frakturen innerhalb der Nationalsozialisten. Ich fand es ganz interessant, dass sie das tatsächlich dieses Fass aufgemacht haben, weil das sehr komplex ist, dem durchschnittlichen Zuschauer nahe zu bringen, der vielleicht vorher dachte, dass der Nationalsozialismus so ein monolithischer Block ist. Man könnte jetzt wieder drüber spekulieren, ob das eben ein Versuch ist, eben zu zeigen, dass nicht jeder Nazi war, aber trotzdem eine Mitschuld da gegeben ist. Also dass man deswegen auch zum Beispiel eine AfD den Nazis zuordnen kann, weil sie vielleicht keine nationalsozialistischen Programmpunkte wie 1934 vertreten, aber durch ihr Wirken und ihr Handeln im Vorfeld eben darauf sozusagen dazu führen, dass solche Handlungen später legitimiert werden und damit natürlich auch, wie gesagt, Holocaust, Kollektivschuld, alles zusammen mit da reingehört. Und ob es aber tatsächlich so ist oder auch überhaupt so von den Leuten wahrgenommen, das weiß ich nicht. Ich glaube aber, dass ein intelligenter Rechter das durchschauen kann und da eigentlich viele interessante Sachen findet, die es mal wert ist, auch nachzuschlagen. Stichwort eben Stennis, der eine ganz interessante Biografie hat, aber auch eben Günter Wendt, sich zum Beispiel auch überlegen, welche Personen haben da sozusagen in diese Charakteristiken reingespielt. Vereint er jetzt, den Edgar Julius Jung und Möller von der Bruck an sich in seiner Person? Warum war das so? Und kann man dann nochmal nachforschen.
Ja, also unterm Strich kann man, glaube ich, sagen, wir beide haben die Serie grundsätzlich gerne gesehen, mit eben diesen Abstrichen, die man da machen muss und die wir jetzt lang und breit diskutiert haben. Wer das sehen möchte, kann es, wie Volker eingangs schon sagte, jetzt kostenfrei in der ARD-ZDF-Mediathek, was auch immer, ARD-Mediathek ist es, glaube ich.
ARD, ja.
ARD-Mediathek kann man alle vier Staffeln anschauen. Ganz interessant vielleicht, also vor wenigen Tagen ist ein Artikel bei TV Spielfilm dazu erschienen. In der ARD-Mediathek hat die Serie Babylon Berlin zusammengenommen über 55 Millionen Abrufe. Das heißt, es ist schon, denke ich, dass es schon eine sehr, sehr gute Zahl ist, wenn man das mit der Einwohnerzahl vergleicht. Klar, natürlich nicht 1:1 zu vergleichen, aber es ist eine sehr hohe Aufrufrate. Sky hat sich aus der Entwicklung der fünften Staffel rausgezogen.
Sehr gut.
Es wird aber eine fünfte Staffel geben, hauptsächlich eben finanziert durch die ARD. Und erscheinen wird sie vermutlich Ende 2024, was jetzt hier so an ersten Informationen im Netz zu finden war. Es geht also weiter. Ich bin gespannt, wohin. Also ob wir im Jahr 31, 32 sowas bleiben oder ob sie sich jetzt sagen, jetzt drücken wir mal auf die Tube und springen mal nach 33 und machen jetzt das Ganze mal final mit noch einer richtigen Nazi-Party sozusagen. Also mit der vollen Breitseite Geschichte. Schwer zu sagen, habe ich jetzt erstmal keine Informationen zugefunden. Wenn da jemand welche hat aus irgendwelchen Insider-Foren oder so, mag er sie in die Kommentare schreiben.
Ansonsten, ich glaube auch, dass Volker Bruch den Podcast hier hört, der ist ja Querdenker.
Und Volker Bruch, aber interessanterweise haben sie an ihm festgehalten, ne? Obwohl er, glaube ich, sogar bei der zweiten Runde dieser Anti-Corona-Videos dabei war.
Also er hat auch nicht zurückgezogen, soweit ich weiß,
der hat,
im Gegensatz zu anderen.
Also könnt ihr gerne mal googeln, Volker Bruch, reicht ja erstmal die Wikipedia-Seite, um nur mal zu schauen, worüber wir hier sprechen, war also in einer Gruppe Künstler dabei, die sich gegen die Corona-Maßnahmen ausgesprochen haben, ziemlich eindeutig. Er war sogar, glaube ich, einer der Wortführer, könnte man sagen. Ich hoffe, ich werde für diese Aussage jetzt nicht verklagt. Es ist nur meine persönliche Meinung. Jedenfalls ein, wie man heute sagen würde, dufter Typ, dieser Volker Bruch.
Ja.
Schaut euch die Serie an. Und wenn ihr, als kleiner Werbeblock natürlich, danach Interesse habt, euch rund um die Weimarer Republik, die Freikorps, die ja auch thematisiert werden und so weiter und so fort, weiterzubilden bei uns im Jung-Europa-Netzladen, gibt es unter anderem in der Kategorie Historie, aber auch in der Kategorie Weltanschauung und so weiter verschiedene Werke, unter anderem aus dem Uwe Berg Verlag, also Reprints aus dieser Zeit von verschiedenen Freikorpsführern. Stennis ist nicht dabei, der hat meines Wissens keinen Buch verfasst. Also wer da nach der Serie Lust bekommt, noch etwas außenrum zu lesen, der wird bei uns tatsächlich auch fündig. Volker, in diesem Sinne, mach's gut und bis bald.
Bis dann.